Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, als auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Heiliger Benedikt,
bitte für uns.
Heiliger Franz von Sales,
bitte für uns.
Heiliger Thomas von Aquin,
bitte für uns.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.
Kommenden Sonntag ist der gute Hirte Sonntag. Es ist eine gute Gelegenheit, wieder die Erklärung der Riten der Heiligen Messe wieder aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Wir hatten zum Schluss über das Confiteor gesprochen. Und ich möchte dann eben das heute weitermachen mit dem Indulgentiam. Nicht Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, schenke uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Der Priester fleht Nachlass, das heißt, dass Gott nicht die volle Strafe verlange, die wir durch unsere Sünden verdient haben. Vergebung, dass Gott auf uns schauen möge, als ob wir ihm zur Gänze in seiner Gerechtigkeit entsprochen hätten und unsere Schulden bezahlt hätten. Und Verzeihung möge der barmherzige Gott, der beleidigt ist, wann immer und wen auch immer wir beleidigt haben, möge er unsere Sünden gänzlich hinwegwaschen. Nicht? Wir wissen ja, dass der liebe Gott uns immer mehr schenken will, als wir je erwarten könnten. Er ist immer viel großzügiger, als es uns an Großzügigkeit fehlt. Nicht? Und wir haben das gesehen. Vor kurzem haben wir die heiligsten Momente des ganzen liturgischen Jahres durchlebt, nicht? Die Karwoche, und haben gesehen, wie großzügig und großmütig unser Heiland Jesus Christus ist. Gerade auch am Gründonnerstag, wo er die Undankbarkeit und Boshaftigkeit der Menschen dadurch vergolten hat, dass er uns die größten Schätze geschenkt hat. Das Priestertum, die Heilige Messe, die Sakramente, ganz besonders die Heilige Eucharistie, das heißt sich selbst ganz und gar. Nun, diese Worte schenke uns zeigen an, dass es hier sich nicht um eine sakramentale Absolution handelt. Der Priester betet ja um Vergebung fürs Volk und für sich selbst. Und man kann sich nicht selbst absolvieren von der Sünde, nicht? Das wäre ja praktisch. Aber der Priester muss zum anderen Priester beichten gehen. Genauso wie ein kranker Arzt zu einem anderen kranken Arzt gehen muss. Ja? Kann sich ja nicht, ist auch gar nicht erlaubt, nicht? Soweit ich weiß, oder? Man kann sich als Arzt nicht selbst Medikamente verschreiben, oder? Also wenn, dürfte man jedenfalls nicht dürfen, meiner Meinung nach. Nein? Glaube ich, dass das geht. Jedenfalls, nicht? Der Priester geht zu einem anderen beichten, um eben sakramentale Absolution zu erhalten. Wir wissen sowieso, dass diese Gemeinschaftsbußandachten sehr nützlich sind. Nicht? Sie sind sehr nützlich, um sich auf die individuelle Ohrenbeichte vorzubereiten. That's it. Nicht? Ich meine, die Zeiten, wo man eine Bußandacht vornimmt und alle Krieger in den Tod ziehen, die gibt es natürlich, aber normal in den Pfarreien eigentlich nicht so oft. Nicht? Also hier haben wir keine sakramentale Absolution. Man kann sagen, es ist ein Sakramental, nicht? Aber es ist kein Sakrament hier, natürlich. Der allmächtige und barmherzige Herr. Es ist eben nur durch die Barmherzigkeit und Allmacht Gottes, dass wir die verlorene Gnade wiederfinden können. Da möchte ich auf noch was hinweisen, und zwar beim Pontifikalamt, nicht für jene, die schon die feierliche Bischofsmesse verfolgen durften, im klassischen Ritus, da sieht man dann, dass das Stufengebet sozusagen unterbrochen wird und der Subdiakon dem Bischof dann den Manipel, und über den Manipel werden wir noch später reden, wenn wir über die liturgischen Gewänder sprechen, nicht? Der Manipel ist halt eines der liturgischen Gewänder, die der Priester, er trägt das am linken Arm, eben, der wird eben dem Bischof zu diesem Zeitpunkt dann der Manipel festgebunden oder auf den Arm gesteckt, nicht? Und das war früher eben nicht nur auf die Bischöfe beschränkt, denn man trug damals nicht die wie heute zumindest bei uns übliche römische Kasel, nicht die äußerlich, also aus an den äußerlich an den Enden also ausgeschnitten bzw. abgeschnitten ist, sondern damals trugen die Priester und Bischöfe die sogenannte Kasula, nicht? Und Kasula heißt kleines Haus, weil eben das wirklich der Bischof oder der Priester eben ganz vom Stoff des Messgewandes bedeckt war. Echt? Und das schaut eben nur der Kopf raus wie aus einem kleinen Haus. Und darum eben der Name Kasula. Und um eben die Hände gebrauchen zu können, musste dann das Messgewand eben vorne bzw. an den Seiten gerafft werden. Und wie gesagt, das ist ihm dann geschehen zu diesem Zeitpunkt bei der Heiligen Messe. Beim Bischof ist es geblieben, dann eben symbolisch, um darauf eben noch hinzuweisen, dass es mal so war. Und dieser Manipel wird dann angelegt, der wäre eben vorher noch hinderlich gewesen unter diesem langen Messgewand. Sie sehen das auch, über die Altarinszenz sprechen wir ein andermal, das wäre dann halt zu lang, aber Sie haben sicher bemerkt schon bei der Inszenierung des Altars, dass sich der Diakon und Subdiakon, also rechts und links, beziehungsweise der Zeremoniär und Turiferar, dann an der Kasel festhalten, nicht, oben. Das ist eben genau das, worum es hier geht, nicht. Es wurde eben die Kasel raufgerollt oder rauf, nicht, zusammengerafft und zusammengehalten, dass dann eben der Bischof oder Priester den Altar inszenieren konnte. War ja nicht möglich, sonst hat man ja das ganze Messgewand über dem Rauchfass, nicht? Also das ist eben auch ein Hinweis darauf, nicht, auf diese Zeit der Kasel. Und dann, wie Sie wissen, kommen ja einige Versikel, ich lese die mal kurz vor. Gott, wende dich zu uns und gib uns neues Leben, dann wird dein Volk in dir sich freuen. Zeige, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Nicht? Und diese Versikel, die bringen eben dieses grenzenlose Vertrauen auf Gottes lebensspendende Barmherzigkeit zum Ausdruck, mit der der Priester zum Altar hinaufsteigt. Nicht? Aber bevor er das tut, schließt er diesen Teil eben ab, indem er spricht. Ja, was spricht er? Bisschen Beteiligung bitte. Aufwachen. Dominus vobiscum, der Herr sei mit euch. Nicht? Und der Priester wendet sich ja prinzipiell, wenn er diese Worte spricht, zum Volk. Denn das ist ein Gruß ans Volk, nicht ein Segenswunsch. Aber er tut es eben nicht. Ausnahmen sind, was sind die Ausnahmen?
Matthäus nicht, zum Beispiel.
Ja, doch, gewissermaßen.
Ja, ich bin zumindest dran, oder?
Aha, da weiß schon jemand was. Was sind die anderen Ausnahmen, wo sich nicht umwendet? Beim Evangelium? Und bei der Präfation? Und zwar deswegen, weil er eben an der Schwelle des Allerheiligsten ist. Nicht klar, das Evangelium ist das inspirierte Gotteswort. Christus spricht zu uns. Und bei der Präfation, die ja der Torbogen in den Kanon ist, der Heiligen Messe, nicht das Herz der Heiligen Messe, der, des heiligsten Teils der Heiligen Messe, der ganz feierlich mit Schweigen bedeckt wird. Nicht? Zumindest in der Stillmesse merkt man das dann, wenn kein Gesang ist. Aber eben auch hier, wie gerade angemerkt von einem unserer Ministranten, nicht? Also er wendet sich eben hier nicht zu den Gläubigen, weil er sich an den Diakon und Subdiakon wendet, beziehungsweise die anderen Ministranten, die in seiner Nähe sind. Also dieses Dominus Vobiscum in dem Fall gilt denen, die ihm direkt am Altare zur Hand gehen hier, beim heiligen Opfer. Na, er sagt ihnen sozusagen Adieu in diesem feierlichen Moment. Wenn ihr die Stufen des Altares, das heißt den Gottesberg, hinaufsteigen wird und sich wie Moses in die göttliche Wolke einschließen wird. Nicht, dass er verschwindet dann, weg. Das war die Vorbereitungsgebete, jetzt fängt das Opfer an, jetzt ist er weg in der Wolke. Außerdem, natürlich beim feierlichen Amt, singt ihm die Schola bzw. der Chor dann den Introitus, nicht, den Einzugsgesang. Also dann könnten die Leute ja auch nicht dieses Dominus Vobiscum überhören. Der Herr sei mit euch findet sich schon im Alten Testament, zum Beispiel im Buche Ruth 2,4. Da heißt's: Gerade kam er aus Bethlehem und begrüßte die Schnitter, der Herr sei mit euch. Sie antworteten ihm, der Herr segne dich. Also nicht unbedingt deinem Geiste, aber der Herr segne dich. Aber wie gesagt, dann finden wir das auch an mehreren Stellen in den Briefen des heiligen Apostels Paulus, zum Beispiel im zweiten Brief an die Thessaloniker 3,16, der Herr sei mit euch allen, sagt er. Und dieses dein Geist, das ist ein Hebraismus, das bedeutet du, deine Person. Nicht unsere Person, unsere Seele, die fasst sich ja in unserem Geist natürlich zusammen, nicht in unserem Verstand, in unserem freien Willen. Und das ist eben der Wunsch, nicht, dass der Herr sei mit unserem Verstand und mit unserem Willen, nicht? Durch lebendigen Glauben, durch eine brennende Liebe und Hoffnung. Nun vor den Orationen, die Orationen, das ist so der Allgemeinbegriff, den wir haben für das erste Gebet, die sogenannte Kollekte, und am Schluss das Gebet nach der Kommunion, darum eben Postkommunion, Post heißt nach, nicht? Also da ist es so, dass der Priester und das Volk sich gegenseitig eben wünschen, nicht, dass der Herr mit ihnen sei. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste sei der Herr. Nicht? Weil es eben der Heilige Geist ist, der in uns betet. Römer 8, 26. Ohne den Heiligen Geist kann man nicht beten. Nicht ohne die aktuelle Gnade, die unsere Seele da ja, bemächtigt, ist es unmöglich, nicht dieses übernatürliche Gespräch, diesen Austausch des Herzens mit dem lieben Gott zu haben. Das nächste ist dann das Aufera Nobis, das Gebet. Der Priester ist noch in der verneigten Position, also so eine halbtiefe Verneigung, mittlere Verneigung, wie wir sagen, nicht in unseren Kreisen. Und er breitet dann die Arme aus, schließt sie wieder und spricht dann in einem vernehmlichen Ton, zumindest bei der Stillmesse, Oremus, lasset uns beten. Und so wird die Gemeinde immer wieder, wenn man diese Worte hört, aufgefordert, eben auch ihre Herzen zu erheben. Er sagt nicht, ich bete, sondern er sagt, lasset uns beten. Und diese Aufforderung, die Herzen zu erheben, das wird ja ganz besonders explizit, ausdrücklich, dann wann formuliert? Natürlich bei der Präfation. Nicht erhebe die Herzen. Also das Gebet, Aufera Nobis. Es wird still gebetet. Das heißt, niemand hört was davon. Also auch nicht die Ministranten, der Diakon oder Subdiakon. Nimm von uns, so bitten wir, o Herr, unsere Sünden, auf dass wir ins Allerheiligste mit reinen Seelen eintreten mögen, durch Christus unseren Herrn. Amen. Nimm von uns, so bitten wir. Das könnte natürlich den Anschein erwecken, dass der Priester hier wiederum mit den Gläubigen betet. Tatsächlich betet er aber für sich selbst und er benutzt den Plural eben deswegen, weil im feierlichen Levitenamt der Diakon und Subdiakon mit ihm zum Altar hinaufsteigen. Bis jetzt sprach der Priester während der Vorbereitungsgebete mit den Gläubigen, indem er sie alles hören ließ, alles was er sagte. Jetzt aber mit leiser Stimme sprechend scheint er sich sozusagen der Gläubigen zu entziehen und betet allein, um zum Altar hinaufzusteigen. Hier haben wir wiederum auch einen Ausdruck dessen, dass wir wirklich einen Priester haben, der in der Person Jesu Christi als Mittler zwischen Gott und den Menschen das Opfer darbringt. Nicht, dass nicht jemand von der Gemeinde delegiert, so wie wenn man das kennt zum Politischen, sondern er ist ontologisch durch die Priesterweihe und durch die Mission der Kirche beauftragt, das Opfer Jesu Christi gegenwärtig zu machen, eucharistisch, unblutig und in den Gestalten von Brot und Wein bei der Heiligen Messe. Er ist es, der in erster Linie das Opfer darbringt und die Gläubigen vereinigen sich durch ihn mit dem unsichtbaren Christus, der natürlich jener ist, der das Opfer vollzieht. Nicht genau wie die Juden das richtig bemerkt hatten. Niemand kann Sünden verzeihen außer Gott allein, natürlich. So, genauso wenig kann niemand substanziell in einem Moment Brot und Wein in das Fleisch und Blut des menschgewordenen Gottessohnes verwandeln, außer eben dieser Gottessohn selbst. Nimm von uns unsere Sünden, spricht der Priester. Was auch immer der Gerechtigkeit entgegengesetzt ist, wird Boshaftigkeit, Ungerechtigkeit oder Sünde genannt. Und darum bitten wir, dass das eben in diesem Moment besonders nochmal hinweggenommen wird. Natürlich wurde mit dem Volk um Vergebung gebeten, aber das ist eben nicht hinreichend. Wenn man wieder daran erinnert, dass der Priester eben, weil er das Werkzeug Christi ist, um das eucharistische Opfer darzubringen, deswegen bedarf er einer höheren Reinheit. Einer höheren Reinheit, weil er dann zu diesem Hohepriester wird, der im Alten Testament nur einmal des Jahres ins Allerheiligste eintreten durfte. Und so tritt er ins Allerheiligste des neuen Israel und bringt dort das Opfer dar. Nicht das Allerheiligste, wie Sie wissen, war jener Ort, wo sich die Arche des Bundes und das Orakel befanden, nicht wo Gott zu seinem Volke durch Moses sprach. Und unser Allerheiligstes, das ist der Altar, wo Jesus Christus sich opfert, unser Bündnis mit Gott und unser Orakel. So wie gesagt, einmal jährlich trat der hohe Priester in das Allerheiligste, aber nicht ohne eine Schale Blutes von Tieropfern. Die Priester des neuen Bundes aber können täglich zum heiligen Altar hinzutreten, um dort Jesu kostbarstes Blut zu opfern. Nicht diese Tieropfer waren das Vorbild, und das noch besonders gesehen auch in der wunderbaren Karfreitags- und Osterliturgie. Aber die Erfüllung all dessen war eben das Blut des neuen Abel, des wahren Lammes Gottes, Jesus Christus. Im Buch Levitikus ist das vermerkt, dass der hohe Priester damals nie ohne vielfältige Reinigungen ins Allerheiligste durfte. Und was können wir Priester des neuen Bundes dann eben anderes tun? Wir können Gott nie genug bitten, dass er unsere Herzen von allen Flecken reinige, um ins Allerheiligste treten zu dürfen, nicht dessen alttestamentarisches Allerheiligste eben nur ein Vorbild war. Nicht wie unendlich steht das Allerheiligste, unser Allerheiligstes, über dem alttestamentarischen, wie unendlich steht das Opfer Jesu Christi über diesen vorbildlichen tierischen Opfern und anderen Opfern, nicht so unendlich gewissermaßen ist die Notwendigkeit der Reinheit des katholischen Priesters. Oramoste, der nächste Schritt hier, nicht sobald der Priester den Altar erreicht hat, Da legt er die gefalteten Hände auf die vordere Kante des Altars und spricht leise: Wir bitten dich und so weiter. Und an einem gewissen Punkt des Gebetes, dann legt er die Hände rechts und links auf den Altar, außerhalb des Korporales, müssen wir auch noch drüber sprechen, ist eben jenes Tuch, nicht das aufgefaltet wird, auf dem der Kelch steht, auf dem dann auch die Hostie zu liegen kommt, nicht mit dem Kelch, mit dem kostbaren Blut darin nach der Wandlung. Nicht? Also rechts und links die Hände auf den Altar und dann küsst er den Altar. Nicht? Er küsst ihn natürlich außerhalb des Korporales. Nicht? Korporale eben deswegen von Corpus im Lateinischen, nicht Leib oder Körper, weil eben dieses Tuch mit dem wahren Leib Jesu Christi in Kontakt kommt, nicht? Weil die Hostie darauf ruht. Und deswegen natürlich, wir sind auch besorgt um die kleinsten Teilchen dieser konsekrierten Hostie, die eben dann in diesem Tuch, das gefalten wird, eben aufbewahrt werden. Und man will natürlich nicht, dass diese Partikel sonst wo landen oder verloren gehen. Wie gesagt, deswegen küsst der Priester außerhalb des Korporales den Altar. Und der Priester macht das mehrmals während der Heiligen Messe, wie Sie das wissen und zum Teil beobachten können. Und wenn immer er das tut, dann bringt er seinen großen Respekt und seine große Liebe zum Ausdruck für jenen Ort, wo sich Jesus Christus opfert. Nicht? Der Altar, auf dem Jesu Opfer dargebracht wird, der stellt den Leib des Erlösers dar. Nicht? Dieser Leib, der auf dem Kalvarienberg sein lebendiger Altar gewesen ist. Wir sprechen manchmal auch vom Kreuz als der Kreuzesaltar oder der Altar des Opfers Jesu Christi, aber das ist eben auch im übertragenen Sinn. Im wahren, vollen Sinn war der Leib Jesu Christi der Altar, auf dem er sein Liebesopfer dargebracht hat. Und wenn der Priester so eben den Altar vorne im Zentrum küsst, dann küsst er den Altarstein. Nicht? Wenn ich sage Altarstein, dann kann man natürlich zwei Dinge meinen. Es gibt ja Altäre, die haben eine ganze sogenannte Mensa, heißt das, also dieser Teil, der eben Mensa heißt Tisch auf Latein, nicht? Also eben dieser Teil, der vorne wäre bei einem Hochaltar, der dahinter vielleicht noch einen Aufbau hat, vielleicht ein Gemälde dahinter, nicht wie wir das kennen aus unseren Kirchen. Und eben obendrauf wäre dann eine Steinplatte, Marmor zum Beispiel, und er wäre eben mit dem Rest des steinernen Altars verbunden. Nicht? Man folgt idealerweise da eben auch dem Vorbild, nicht, unserer Väter im Glauben, der Israeliten im Alten Testament, wo Altäre aus Stein hergestellt wurden. Gut, aber nicht jeder kann sich so einen Altar leisten. Und deswegen sieht man vielerorts Altäre. Gerade eben die Altäre der moderneren Zeit. Wir reden hier nicht über die Basiliken in Rom oder so, sondern die Altäre, die wir kennen in unseren Kirchen. Zum Beispiel, wenn man Hochaltar sieht in Traunstein, ich täusche mich sicher nicht, da ist ein Altarstein drinnen, St. Johann Spitalkirche in Bad Reichenhall, Altarstein, das wissen wir vom Gründonnerstag. Nicht? Das heißt, das ist der sogenannte portable Altar dann. Nicht? Das heißt, es ist ein Stück Stein, der eben anstatt dieser ganzen Altarplatte vom Bischof konsekriert wird und dann in die Oberfläche des Altars eingelassen wird. Und dieser Altarstein, der ist so circa 40 mal 40 cm groß, circa 4 cm dick und ersetzt eben diese ganze obere Steinplatte, die man sich eigentlich wünschen würde. Nicht? Also der Priester küsst jedenfalls den Altar, nicht den Altarstein, klein oder groß, und dieser kleine oder Altarstein oder diese Altarplatte, die enthält heilige Reliquien. Nicht? Und Sie wissen, dass Reliquien vom Lateinischen, nicht? Reliquie, das sind Überbleibsel, das sind eben, das ist eben, was zurückgelassen ist. Das bezieht sich auf die sterblichen Überreste der Heiligen. Und um eben diese glorreichsten Glieder des mystischen Leibes der Kirche Christi zu ehren und um ihr mächtiges Gebet zu bitten, darum küsst der Priester den Stein, der diese Reliquien beinhaltet und spricht: Wir bitten dich, o Herr, durch die Verdienste deiner Heiligen, deren Reliquien hier ruhen, sowie aller Heiligen, dass du mir gnädig alle meine Sünden verzeihest. Amen. Nicht vom Anfang der Kirche war sie gewohnt, die Heilige Messe dort darzubringen, wo die Märtyrer entweder Blut vergossen hatten, beziehungsweise wo die Leiber ruhten, wo sie begraben waren. Man sieht das zum Beispiel in der Petersbasilika, nicht? Da ist der Altar über das Grab des Apostelfürsten gebaut, so auch in der Kirche, in der Basilika des heiligen Paulus vor den Mauern. Nicht? Und was wäre passender, als das Opfer Christi über den Märtyrerleibern zu feiern? Nicht? Sie waren doch die Gnade, die vollends lebendigen Glieder seines mystischen Leibes, die sich selbst aus Liebe zu ihm geopfert hatten. Als aber eben auch Kirchen gebaut wurden, wo es keine Reliquien gab oder keine Märtyrergräber, da platzierte man dann Märtyrerleiber unter die Altäre. Nicht? Und das sieht man ja sehr schön auch gerade in Bayern, vielerorts in den Kirchen, sicher in Altötting auch, denke an die Stiftskirche sieht man es, und vielerorts, nicht, wo dann eben eine solche enorme Reliquie, ein ganzer Leib eines Märtyrers zu ruhen kommt. Nicht? Und so legt man jene unter den Altar, deren Seelen St. Johannes Evangelist unter dem Altar des Himmels sah, wenn er sprach in der Apokalypse: Als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet waren um des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen, das sie hatten. Sie schrien mit lauter Stimme: Heiliger und wahrhaftiger Herr, wie lange richtest du nicht und rächst du nicht unser Blut an den Bewohnern der Erde? Und einem jeden von ihnen wurde ein weißes Gewand gegeben und gesagt, sie sollten sich noch kurze Zeit gedulden, bis ihre Mitknechte und Brüder vollzählig wären, die gleich ihnen den Tod erleiden würden. Apokalypse 6. Kapitel, die Verse 9 bis 13. Nicht, wir sehen hier wiederum auch diese Verbindung und diese Ähnlichkeit zwischen der himmlischen Liturgie, in die uns der heilige Johannes Evangelist ja besonders in der Apokalypse Einblick gewährt, und der Liturgie, die sich auf Erden vollzieht. Wie gesagt, ich habe schon gesprochen über den portativen Altar oder den tragbaren Altar, den Altarstein. Der Grund eben für dessen Einführung ist ganz einfach. Es stehen eben nicht unbegrenzt überall Märtyrerleiber zur Verfügung. Und man kann ja auch nicht überall, wo man die Messe lesen geht, man denke besonders auch an die Missionen, nicht? Geht ja nicht, kann man ja nicht. Auch ans Klima, nicht? Gewisse Orte würden wahrscheinlich so kostbare Reliquien, Leiber der Heiligen, wahrscheinlich gar nicht halten, aufgrund der Feuchtigkeit und so weiter. Nicht? Und deswegen wurde es eben Gesetz und Brauch in der Kirche, dass wenigstens ein kleiner Teil ihrer Reliquien in diesen Altarstein hineingefügt werden. Der Altar erinnert uns an Golgotha. Er wird genauso vom Kreuz überragt, er trägt genauso nach der Konsekration den Lösepreis der Welt. Vielerorts führen drei Stufen zum Altar hinauf. Diese symbolisieren die drei theologischen Tugenden, Glauben, Hoffnung und Liebe, durch die wir an die Übereinstimmung von heiliger Messe und Kreuzesopfer glauben, die Gnade in dieser und den Himmel in der nächsten Welt erhoffen, Kraft dieses Opfers, und den Gott brennend lieben, der sich für uns opfert. Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie es war in meinem Haus sei,